Guten Morgen. So ist das im Leben. Manchmal hat man auch unterschiedliche Tempos oder Tempi, aber wenn man die Last des anderen mittragen will, dann einigt man sich auch wieder auf das gemeinsame Tempo. Das ist auch schön dann. In meiner Kindheit, da gab es so ungefähr eine halbe Stunde entfernt von meinem Zuhause ein Hallenbad, so ein Erlebnisbad. Und wenn wir da mal hinfuhren, das war selten, aber wenn, am Kindergeburtstag oder mit unserer Jungschargruppe, dann war das für mich immer ein totales Highlight. Wer war schon mal in so einem Erlebnisbad mit Rutsche und so weiter? Die meisten. Könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wovon ich rede. Aber das war, also es war schon wirklich toll. Eine mega riesen Wasserrutsche. So richtig lang und echt schnell. Oberstes Ziel war natürlich, die Person vor einem einzuholen, indem man schneller rutschte. In der Kurve musste man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht überschlug. Ja, Power und Tempo war angesagt. Außer der Rutsche gab es da noch so ein Strömungsbecken. Dann kam man sich vor wie in den reißenden Fluten des Amazonases. Man konnte sich entweder von der Strömung mitreißen lassen, oder wenn man besonders mutig war, dann kämpfte man sich flussaufwärts gegen die Strömung voran. Schwimmend ging das natürlich nicht, die Strömung war zu stark. Aber man konnte sich so unter Einsatz aller Kräfte am Beckenrand entlang hangeln und vorwärts tasten. Und da gab es noch das Wellenbad. Das hatte richtig heftige Wellen. Entweder hielt man sich da am Beckenrand fest und ließ sich hoch und runter werfen, musste dann aufpassen, dass man manchmal so ein bisschen nachgriff, wenn die Welle dann zu hoch ging. Oder aber, wer besonders mutig war, der warf sich direkt in die Fluten hinein. Also die richtigen Helden, die stellten sich den Wellen. Da musste man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu lange unter Wasser gedrückt wurde oder von der Welle schmerzhaft so an den Beckenrand geworfen wurde. Ja, wer das ohne Festhalten schaffte, der hatte schon was drauf. Also wie gesagt, ein Highlight, dieses Megabad. Viele Jahre später bin ich dann nochmal in dieses Erlebnisbad gefahren. Ich wollte nochmal dieses Highlight erleben. Und todesmutig stürzte ich mich wieder in die Strömung des künstlichen Amazonas und merkte, dass ich ihn ohne Probleme durchschwimmen konnte. Und zwar sogar gegen die Strömung. Was ich als reißenden Fluss in Erinnerung hatte, das hatte ungefähr die Fließgeschwindigkeit, ja, sagen wir mal, von der Eider oder von der Schwentine. Naja, und dann der Kampf mit den Wellen, das wollte ich mir dann aber doch noch antun. Die hatten allerdings auch nicht mehr so die Höhe, die ich in Erinnerung hatte. Ja, okay, ein bisschen bewegter wie die Förde waren sie schon, aber so richtig hohe Wellen, war auch nicht. Aber da war ja noch die Mega-Rutsche. Ich ging die Treppe hoch zum Start voller Erwartungen, hielt mich an der Stange fest, die man zum Schwung holen, wo man sich da festpackte, die oben so quer drüber hing, und ich katapultierte mich in die Röhre. Wie ich es früher in Erinnerung hatte, machte ich mich ganz lang, ich streckte den Körper durch und versuchte nur auf den Fersen und auf den Schulterblättern zu rutschen. Das war immer am schnellsten. Als erstes merkte ich, dass ich gar nicht sah, wo ich hinrutschte. Mein Bauch drückte sich da ins Blickfeld. Als ich dann vorbei an ihm auf den Verlauf der Röhrenrutsche guckte, merkte ich, dass ich fast stand. Entweder war mein Gewicht mehr geworden und bremste das Tempo aus, oder sie war einfach gar nicht so schnell, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und trotz Zeitlupentempo, in dem ich dann runterrutschte, war ich schon nach relativ kurzer Zeit unten angekommen. Also auch irgendwie die Länge hatte sich anders in meinem Kopf abgespeichert. Das Highlight-Schwimmbad aus der Kindheit war eine leichte Enttäuschung geworden. Entweder lag das daran, dass einem als Kind einfach alles immer viel größer, schneller und spektakulärer vorkommt als einem Erwachsenen, oder es lag daran, dass man die Vergangenheit oft mit einem leicht oder vielleicht sogar stark verklärtem Blick sieht. Früher war alles besser. Früher, als die Kugel Eis noch 30 Pfennige kostete. Früher, als die Jugend noch Einsatz zeigte. Früher, als die Gemeinde noch lebendig war. Früher war einfach mehr Lametta. Auch im Predigtext von heute erlebt man, wie das Volk Israel einen verklärten Blick auf die Vergangenheit hat und einer Zeit hinterherweint, die es so anscheinend nie gegeben hatte, zumindest nicht zu ihrer Zeit. Und ich lese den Predigtext vor aus 2. Mose 16, Verse 2 bis 3 und dann 11 bis 18. In der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Also das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, ist von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Und ja, Mose und sein Bruder Aaron sind die Anführer in Gottes Namen, diejenigen, die dem Volk den Weg zeigen, den Gott ihnen gezeigt hat. Die Vorräte, die sie mitgenommen haben, sind anscheinend aufgebraucht. Sie haben nicht viel zu essen und beschweren sich. Und es folgt ein Gespräch zwischen Gott und Mose, in dem Gott Hilfe in Aussicht stellt. Und Mose gibt dann die Worte Gottes weiter, auch an das Volk. Der Herr sagte zu Mose, ich habe gehört, wie die Israeliten rebelliert haben. Sag zu ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch essen und am Morgen von Brot satt werden. Daran werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau weg war, lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines. Es war körnig und fein wie der Reif auf der Erde. Die Israeliten sahen es und sagten zueinander, was ist das? Manu, haben wir eben gehört. Manna, Manu. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Der Herr hat geboten, sammelt davon so viel, wie jeder zu essen braucht. Einen Krug pro Kopf sollt ihr holen, jeder so viel, wie Personen zu seinem Zelt gehören. Das taten die Israeliten. Der eine sammelte viel, der andere wenig. Dann maßen sie nach, was jeder gesammelt hatte. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, nicht zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zu essen brauchte. Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Hätten wir doch nur nicht auf Mose und seinen Bruder Aaron gehört. Aber nein, ihr habt uns überredet. Ihr habt uns weggeführt aus unserem schönen, bequemen Nest, was wir in Ägypten hatten. Und jetzt haben wir den Mist. Es ist anstrengend, wir haben Hunger. An den Fleischtöpfen Ägyptens, da ging es uns gut. Keiner der Israeliten ahnte, dass 40 Jahre Wüstenwanderung noch vor ihnen lag. Nicht einmal 2 Monate waren sie zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Schon eine lange Zeit, aber verglichen zu 40 Jahren, was war das? Aber anscheinend hatten sie schon komplett das Gefühl für die Realität und die Vergangenheit verloren oder für die Realität ihrer Vergangenheit. Die Fleischtöpfe Ägyptens, die kannten sie nämlich nur vom Hörensagen. Ihre Vorfahren hatten das erlebt, dass es ihnen richtig gut ging in Ägypten, dass sie geachtet wurden, dass sie willkommen und anerkannt waren, dass sie reichlich zu essen hatten. Damals waren sie durch eine Hungersnot nach Ägypten gekommen, die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern. Aber das war lange her. In den letzten Jahren mussten sie Sklavenarbeit verrichten. Gerade erst hatte der Pharao verlangt, dass sie produktiver arbeiteten. So mancher, der heute in einer Firma oder einem Konzern arbeitet, kennt das. Da wird die Schraube angezogen, da muss mehr passieren mit weniger Leuten. Und aus Angst, dass das Volk Israel zu stark wurde, hatte man ihre Essensrationen gekürzt. Fleischtöpfe Ägyptens, das war lange her. Die Israeliten blendeten anscheinend komplett aus, dass sie kurz vorher noch Gott um Hilfe angefleht hatten, wegen der schlimmen Bedingungen, die sie erlebten und unter denen sie leben und arbeiten mussten. Voller Überzeugung schaukeln sie sich gegenseitig hoch. Fake News, Verschwörungstheorien und populistische Stimmungsmache gegen Mose und Aaron und letztlich gegen Gott. Man könnte meinen, es hätte damals schon Facebook, WhatsApp, X und YouTube gegeben, wo selbsternannte Experten ein falsches Bild oder auch ein falsches Bild der Realität malen, Stimmung machen oder toxische Hetze verbreiten. Zugegeben, ich wollte auch nicht mit dem Volk Israel tauschen in dieser Zeit. Der Weg durch die Wüste, der war anstrengend und der war auch gefährlich. Aber was Sie hier über die Situation erzählen, aus der Sie gerade gekommen sind, oder der Sie gerade entkommen sind, das hat mit der Realität weniger zu tun als meine Erinnerung an das Megaschwimmbad. Ich finde, was wir hier beim Volk Israel sehen, das ist hochaktuell. Es gibt so viele Themen, bei denen auch wir in der Gefahr stehen, die Vergangenheit zu verklären und zu beschönigen. Wie sehr stehen die Menschen in unserer Zeit in der Gefahr, zu jammern, zu hetzen gegen Entscheidungen in Politik oder in Wirtschaft, gegen die verwöhnte Jugend, die sich ins gemachte Netz setzen will, gegen Flüchtlinge. Und genau wie in unserem Predigttext werden oft die Fakten verdreht oder die gute alte Zeit beschönigt. Diejenigen, die am lautesten schreien, die werden gehört. Und populistische Parteien nutzen die Lage, um noch mehr Stimmung zu machen und Ängste zu schüren. Man hat zwar keine Lösung, aber man kann immerhin andere schlecht machen und schlecht reden und vielleicht so an Macht gewinnen. Das Konzept funktioniert, haben wir bei der letzten Wahl gesehen. Ja, es gibt Themen in unserer Zeit, die nicht leicht sind, die vielen Angst und Sorge machen, mir auch, wo keine Lösung in Sicht ist. Aber ist es wirklich sinnvoll, laut herumzujammern und zurückzublicken in eine Vergangenheit, die vielleicht nie so war, wie wir sie in Erinnerung haben? Ist es sinnvoll, sich gegenseitig herunterzuziehen oder hochzuschaukeln, die Vergangenheit schönzureden, gegen die Verantwortlichen zu hetzen und so zu tun, als sei das ein Traumjob, den sie tun, oder eine einfache Aufgabe? Auch in Kirchen und Gemeinden kann man das leider erleben. Viele Gemeinden sind kleiner und älter geworden. Das hat verschiedene Gründe. Aber ist es denn eine Lösung, dem Vergangenen hinterherzuweinen? Dabei vielleicht alles schöner und besser in Erinnerung zu haben, als es wirklich war? Wie oft wollen auch in Gemeinden Menschen zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens, die es so vielleicht nie gab? Wäre es nicht viel mehr dran, nach dem zu fragen, was Gott in Zukunft vorhat? Zu fragen, was wir vielleicht anders machen müssen? Die Gesellschaft tickt nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Gemeinde besteht nicht mehr aus den gleichen Menschen wie vor 50 Jahren. Wir ticken nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Also ich sowieso nicht, weil ich noch keine 50 bin. Deshalb kann Gemeinde auch nicht mehr so funktionieren wie vor 50 Jahren. Und das war übrigens schon immer so. Dinge müssen geändert werden. Und Veränderung kann heute nicht das Gleiche bedeuten wie vor 50 Jahren, weil heute eine andere Zeit sind, weil wir andere Menschen sind, weil ihr andere Menschen seid. Die Israeliten haben sich eine schnelle und einfache Lösung gewünscht in ihrer Situation, also noch vor dem Punkt, an dem sie jetzt sind, in ihrer Situation in Ägypten. Raus aus der Gefangenschaft, schwupp hinein in ein gelobtes Land. Und wer könnte es ihnen verdenken, dass sie sich das wünschen? Aber oft gibt es keine schnelle Lösung für Probleme. Weder bei Themen wie Klimawandel, Lebensmittelteuerung, Fachkräftemangel und Konflikten, noch bei Fragen um die Zukunft von Gemeinden. Oft muss man sich auf einen Weg begeben, so wie die Israeliten sich auf einen Weg begeben haben. Wir wünschen uns oft das schnelle Ergebnis. Wir machen ein einzelnes Projekt und alles ist so, wie es sein sollte. Aber oft geht es nicht um Projekte, sondern um Prozesse, um einen Weg, den man betreten muss. Das ist in der Politik genauso wie in der Gemeinde. Und Prozesse, die dauern ihre Zeit. Wer die schnelle Lösung verspricht, der ist mir oft suspekt. Es geht um Prozesse, die Geduld brauchen. Und die Israeliten hatten die Geduld verloren. Ich möchte gerne lernen aus den Fehlern der Israeliten. Ich wünsche mir, dass wir uns abgrenzen von einer Jammermentalität, die nur schnelle Ergebnisse will. Dass wir klar sagen, wir wollen keine Hetze, egal gegen wen. Ich wünsche mir, dass wir uns einlassen auf einen Weg mit Gott. Gott bietet uns an, mit uns unterwegs zu sein. Das ist oft auch ein unwegsamer Weg, ja. Aber wir dürfen eine Hoffnung haben, eine Hoffnung, die die Israeliten vergessen hatten. Wir dürfen auf Gott hoffen, auf einen großen Gott, auf einen Gott, der größer ist als alles. Und wir dürfen darauf hoffen, dass er den Weg kennt. Wir können uns entscheiden, ob wir uns auf den Weg machen mit ihm oder ob wir wehleidig zurückbleiben und zurückblicken auf die Fleischtöpfe Ägyptens. Eine Sache an dem Predigttext, der fasziniert mich. Eine Sache fasziniert mich. Und das ist die Reaktion von Gott. Die Reaktion, als er das Volk Israel jammern und murren hört. Ich an Gottes Stelle, ich hätte wahrscheinlich anders reagiert. Wisst ihr was? Ihr seid vielleicht undankbar. Undankbar. Wofür habe ich das denn jetzt alles auf mich genommen, euch zu befreien aus Ägypten, euch zu beschützen vor den Ägyptern? Jetzt verdreht ihr die Tatsachen und macht mir Vorwürfe? Macht euren Mist doch alleine. Seht doch zu, wie ihr überlebt und wie ihr aus dieser Wüste herauskommt. Das wäre vielleicht eine menschliche Reaktion. Aber Gott reagiert nicht so. Er hört die Klagen der Israeliten, er hört hin. Du bist ein Gott, der mich sieht, hieß letztes Jahr die Jahreslosung. Gott sieht hin, er hört hin. Er hört die Klagen der Israeliten. Die Klagen, die ungerechtfertigt oder zumindest übertrieben sind. Er hört und sieht, was sein Volk beschäftigt. Und er reagiert. Gott hätte das Gejammer an sich abblitzen lassen können. Aber er kommt den Menschen entgegen. Er liebt sie und er sorgt für eine Lösung des Problems. Er ist größer als das Problem, größer als alle unsere Probleme. Gott gibt den Menschen etwas zu essen. Übrigens, was er hier macht, ist, glaube ich, ernährungstechnisch gar nicht so unmodern. Morgens Brot, Kohlenhydrate, abends Wachteln, Eiweiß. Ich glaube, das würde mancher Ernährungsexperte heute auch empfehlen. Gott bietet eine Lösung für das Hungerproblem an. Okay, die Israeliten hatten sich wahrscheinlich eine andere Lösung vorgestellt, dass sie noch viele Jahre immer das Gleiche essen sollten, hätten sie sich wahrscheinlich anders gewünscht. Immer nur Wachteln und Brot oder dieses Komische, was da auf dem Boden lag, was sie noch erklärt bekommen mussten als Brot. Könnte es nicht auch mal eine Pizza sein oder ein Döner? Aber Gott tut etwas gegen ihre Not, gegen ihren Hunger. Er bringt sie heraus aus ihrer Notsituation, obwohl er sich auch trotzig von ihnen hätte abwenden können. Mit Recht. Ich würde gerne lernen von den Israeliten. Ich möchte mir immer wieder bewusst machen, Gott will mit mir durchs Leben gehen. Mit mir, mit dir, mit uns. Auch wenn es mal durch Wüstenzeiten geht. Auch wenn es mal anstrengend wird und wir das Ziel nicht mehr vor Augen sehen, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, bietet uns an, mit uns durchs Leben zu gehen. Was für eine Hoffnung kann uns das geben? Was für einen Trost und Halt, wenn uns die Probleme im Leben entmutigen wollen? Ich möchte nicht in Klagen und Jammern verfallen, denn das zieht nach unten und verfälscht oft die Tatsachen. Ich möchte stattdessen mit Gott im Gespräch sein, ihn nach Lösungen fragen, ihn nach dem Weg fragen, mich auf ungewohnte und vielleicht auch ungewöhnliche Wege einlassen, wenn er mir einen Weg zeigt. Ich möchte nach vorn sehen und mich nicht entmutigen lassen. Ich möchte nicht nach hinten blicken und an den Dingen festhalten, die vielleicht nie so gut waren, wie sie in meinen Erinnerungen aussehen, sondern ich möchte mir von Gott Neues zeigen lassen, in meinem Leben und in unserer Gemeinde. Ich möchte darauf vertrauen, dass Gott es gut meint mit uns. Er hat so viel Liebe zu uns, dass er den Israeliten selbst nach ihren ungerechtfertigten Schimpfattacken, dass er ihnen selbst danach noch geduldig hilft. Und was für eine geniale Beziehung kann das sein, wenn wir uns ohne Misstrauen einlassen auf seine Liebe, die es gut mit uns meint und auf seinen Weg. Gott lässt uns die Wahl, ob wir zurückblicken wollen auf die Vergangenheit, an die wir uns erinnern, oder nach vorn, auf einen Weg, den er uns zeigen will und den er mit uns gehen will. Amen.